NDR Info. Echo des Tages.
Ich begrüße Sie zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Andreas Sperling. Opel wird verkauft, Magna erhält den Zuschlag, die Sorge um die Arbeitsplätze aber bleibt. Das ist die Nachricht des heutigen Tages, dazu gleich mehr. Außerdem sorgt der NATO-Luftangriff in Nordafghanistan weiter für Aufregung und bringt einen Bundeswehroberst ziemlich in Bedrängnis. Auch darüber berichten wir. Außerdem sind wir live beim Finale der Frauenfußball-EM in Helsinki und Stefan Raab erklärt, wie er Deutschland beim Eurovision Song Contest ganz nach vorn bringen will. Was für eine Überraschung heute. Zuletzt hatten fast alle Branchenkenner gemutmaßt, General Motors werde die deutsche Tochter Opel doch nicht verkaufen. Aber dann gab es am frühen Nachmittag den Paukenschlag, denn GM verkauft sehr wohl 55% von Opel, und zwar an den Zulieferer Magna und die russische Sberbank. Auch die Opel-Treuhand hat dem heute zugestimmt. Michael Weidemann dazu aus Berlin.
Um 17.10 Uhr bestätigte Opel-Treuhandchef Fred Irwin die Entscheidung des GM-Verwaltungsrates, die bereits 4 Stunden zuvor aus verschiedenen Quellen durchgesickert war.
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Mehrheit an Opel, an eine Konsortium von Magna International und der russischen Sberbank zu verkaufen.
Das Konsortium soll 55% übernehmen, mit 10% werden die Opel-Mitarbeiter beteiligt. General Motors will 35% Anteile behalten und auch dafür sorgen, dass Opel gemeinsam mit GM künftig neue Automodelle entwickelt. Ob dieses Know-how über den Magna-Partner Sberbank auch nach Russland gelangen kann, ließ er offen. Geld allerdings soll dorthin nicht fließen, legte sich Irwin fest.
Die Mittel werden ausschließlich für New Opel verwendet. Investitionen in Russland sollten durch andere Finanzquellen finanziert werden. Das heißt, keine deutsche Steuergelder sollte in Ausland werden.
Am Nachmittag hatte die Bundeskanzlerin bestätigt, dass sich der US-Mutterkonzern für den Verkauf von Opel an das Magna-Konsortium entschieden hat. Sicht- und hörbar zufrieden kommentierte Angela Merkel die Informationen, die sie kurz zuvor aus Detroit erhalten hatte.
Ich freue mich außerordentlich über diese Entscheidung, die auf der Linie dessen ist, was die Bundesregierung sich auch gewünscht hat, aber auch auf der Linie dessen ist, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Opel sich gewünscht haben. Es hat sich gezeigt, dass sich Geduld und Zielstrebigkeit der Bundesregierung ausgezahlt haben.
Die Bedingungen, die GM an den Verkauf geknüpft hat, seien beherrschbar, so Merkel. Sie sei überzeugt davon, dass die Konzernführung in den USA keine Nachforderungen stellen und versuchen werde, Magna dazu zu bringen, doch noch abzuspringen. Die Absichtserklärung aus Detroit sei ernst gemeint, bestätigte Hessens Ministerpräsident Roland Koch, der, wie die Länderchefs der anderen Opel-Standorte in Deutschland, die Entscheidung ausdrücklich begrüßte. Die Bedingungen von GM seien ihm bekannt, so Koch.
Dabei handelt es sich in keinem einzigen Punkt um irgendetwas, was das Geschäft zwischen den Beteiligten Magna und General Motors oder die Zusagen seitens der Bundesregierung oder Länderregierung noch einmal in Zweifel ziehen können.
Froh darüber, dass GM sich am Ende für eine Investorenlösung entschieden hat, zeigte sich auch SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, der früh für den Verkauf an Magna geworben hatte. Der Einsatz habe sich gelohnt, so Steinmeier, der sich einen Seitenhieb auf CSU-Wirtschaftsminister zu Guttenberg nicht verkneifen mochte.
Ich freue mich jedenfalls heute, dass diejenigen, die für Insolvenz geworben haben und dass diejenigen, die von mangelnder Systemrelevanz gesprochen haben, nicht die Oberhand gewonnen haben. Ich denke, das ist heute ein Tag, bei dem wir von einer guten Zukunft für Opel ausgehen können.
Wie es auf staatlicher Seite weitergeht, machte Angela Merkel klar. Um das Sanierungskonzept für Opel zu konkretisieren, werde die Bundesregierung nun bei den europäischen Partnern vorstellig werden, um über die anderen Opel-Standorte zu sprechen und die finanziellen Lasten zu teilen, kündigte die Kanzlerin an.
Die Opel-Beschäftigten haben also endlich Klarheit. Sie wissen, dass und wie es weitergeht. Aber das bedeutet nicht, dass nun alle rosigen Zeiten entgegensehen. Denn obwohl die deutschen Werke erhalten werden sollen, ist klar, dass Magna Arbeitsplätze abbauen wird. Wie die Opel-Beschäftigten in Bochum auf die neuen Nachrichten reagiert haben, das fasst Olaf Biernath zusammen.
Die Mitarbeiter des Bochumer Opelwerks sind erleichtert. Nach monatelangem Tauziehen um die Zukunft des Autobauers ist endlich eine Entscheidung gefallen. Ob der österreichisch-kanadische Zulieferer Magna allerdings die 5.300 Jobs erhalten wird, da sind die Mitarbeiter eher skeptisch.
Wir werden ja auf jeden Fall richtig auf der Strecke bleiben hier in Bochum. Ist egal, wer da kommt.
Ja, Hauptsache es geht weiter in Bochum. Ob Magna oder Ripplewood oder General Motors, für uns ist alles die gleiche bei uns Arbeit, oder nicht? Dass wir den Zafira kriegen sollen, das kommt wahrscheinlich auch von General Motors und nicht von Magna. Wir werden 2000 Arbeitsplätze verlieren, wir werden viel, viel Geld verlieren, sind jetzt schon unter Tarif. Also eine gute Entscheidung kann es für uns nicht geben. Aber Hauptsache geht weiter. Für die jüngeren Leute wäre es Magna, ist Magna wohl das Beste.
Die Betriebsräte von Opel in Bochum sind aber erst einmal froh, dass die Schließungspläne des Mutterkonzerns General Motors vom Tisch sind. Peter Gabriel, einer der Bochumer Betriebsräte, rechnet mit einem Abbau von fast 2000 Arbeitsplätzen alleine in Bochum und blickt deshalb trotz des Einstiegs von Magna mit einem mulmigen Gefühl in die Zukunft.
Die Ungewissheit, die uns fast 12 Monate hier im Werk begleitet, die war nachher für die Kolleginnen und Kollegen unerträglich. Man muss jetzt sehen, wie sehen die Details aus. Wenn von 5000 Kolleginnen und Kollegen 2200 zur Disposition stehen, kann man sicherlich nicht von reiner Freude sprechen.
Hoffnung macht den Bochumer Beschäftigten die Zusage für die gesamte europäische Produktion des neuen Zafira-Modells und möglicherweise auch des Elektroautos Ampera. Nun warten die Mitarbeiter auf nähere Details von Magna. Die Bochumer IG Metall-Chefin Ulrike Kleinebram will sich an den Gesprächen um die Zukunft des Bochumer Opelwerks beteiligen.
Es gibt immer ein Aber dabei, unter welchen Bedingungen jetzt General Motors an Magna verkaufen wird. Die Bedingungen kennen wir alle nicht. Auf die müssen wir natürlich genau achten. Und wir wissen auch aus dem Magna-Konzept, dass es natürlich wohl auch vorgesehen ist, dass es einen Arbeitsplatzabbau hier bei Opel in Bochum geben wird. Auch das sind all die Fragen, die danach diesen Tag heute in den Verhandlungen zu klären sein werden.
Nach der monatelangen Zitterpartie scheint es, dass die ganze Stadt Bochum aufatmet. Nicht nur die Opel-Mitarbeiter, auch hunderte von Zuliefererunternehmen in der Region hängen am Tropf des Opelwerks. Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Die Belegschaft hat auch in den letzten Jahren gezeigt, dass hier wirklich einfach qualitätsvolle Arbeit geliefert wird. Ich kenne auch den entsprechenden Begriff. Man redet in Amerika auch von New Bochum. Und das macht noch mal deutlich, dass man sich voll dem Wettbewerb gestellt hat. Und umso wichtiger ist, dass dieses Werk hier für Bochum, hier für die Region erhalten bleibt.
Die Produktion im Bochumer Opelwerk wird nun wie gewohnt weiterlaufen. Vor wenigen Tagen hatte der Konzern die Kurzarbeit auf null zurückgefahren. Eine bundesweite Demonstration für den Erhalt der Werke am Freitag haben die Betriebsräte der deutschen Opelwerke abgesagt.
Der GM-Verwaltungsrat hat entschieden und die Treuhand hat zugestimmt. Opel geht an den österreichisch-kanadischen Zulieferer Magna. Dazu jetzt der Kommentar im Echo des Tages von Ulrich Zissler.
Das Ringen um die Zukunft von Opel hat einen weiteren Meilenstein genommen. Beendet ist es noch nicht. Magna bekommt den Zuschlag. Vom Tisch sind offenbar Modelle, nach denen der Konzern an den belgischen Investor RHJI geht, er bei GM verbleibt oder gar in die Insolvenz geschickt wird. Die deutsche Politik ist damit nur knapp einer Blamage entgangen. Sie hat Glück gehabt. Die Trümpfe im Poker um die Zukunft des Rüsselsheimer Autobauers hatte die Bundesregierung schon längst aus der Hand gegeben. Sie war blank, um im Bild zu bleiben. Hätte General Motors sich für einen Verbleib von Opel im Konzern ausgesprochen, man hätte es nicht verhindern können. Denn anders als noch vor wenigen Monaten kann der amerikanische Konzern jetzt wieder auftrumpfen. Eine 4-wöchige Blitzinsolvenz verringerte die Schulden um 40 Milliarden Dollar, die jährliche Zinslast schrumpfte damit um 2 Milliarden Dollar. GM wäre aus dieser gestärkten Position heraus durchaus in der Lage gewesen, den Spieß umzudrehen. Die Aufforderung an die deutsche Politik hätte dann nicht mehr gelautet, rettet Opel vor der Pleite, sondern mal sehen, wie viel euch die Arbeitsplätze in Deutschland wert sind. Dazu kommt, in 2 Wochen sind Bundestagswahlen. In diesen Tagen kann es sich keine Regierung leisten, einen Konzern wie Opel pleite gehen zu lassen. Schließlich stehen dort die Stimmen der rund 25.000 Beschäftigten und ihrer Angehörigen auf dem Spiel. Die Drohungen der vergangenen Tage von deutschen Regierungsmitgliedern in Richtung GM waren so auch nicht mehr als das Pfeifen im Walde. Ist nach dem jetzt angekündigten Opel-Verkauf an Magna, dem Favoriten von Bundesregierung, Bundesländern und Gewerkschaften, also alles gut? Die Antwort auf diese Frage steht im Kleingedruckten, denn dafür, dass GM sich den deutschen Wünschen fügt, wird sich der Konzern entlohnen lassen. Konkrete Bedingungen müssten noch ausverhandelt werden, heißt es aus dem Management des amerikanischen Fahrzeugherstellers. Dabei geht es voraussichtlich nicht nur ums Geld, sondern auch um den künftigen GM-Einfluss auf Opel und damit um die Möglichkeiten, das Technologiewissen des Unternehmens nutzen zu können und sich den Zugang zum europäischen und russischen Markt offen zu halten. Eine Beteiligung von 35% an New Opel, wie gefordert, ist dafür ein gutes Faustpfand. Und auch der künftige Mehrheitsaktionär Magna wird sich den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland gut bezahlen lassen. Denn noch immer verbrennt Opel Geld, bis zu 3 Millionen Euro am Tag sollen es sein. Die Beschäftigten des Autobauers sollten nicht glauben, dass der österreichisch-kanadische Zulieferer mit seinem russischen Partner ein Wohltätigkeitsunternehmen ist. Ihnen stehen harte Einschnitte bevor, auch beim Gehalt. Entsprechende Verhandlungen mit den Gewerkschaften wurden schon am Nachmittag angekündigt. Ob alle diese Gespräche und Restrukturierungen auch wirklich zu einem guten Ende kommen, ist noch offen. Das letzte Kapitel im Fall Opel ist noch längst nicht geschrieben.
Ulrich Zissler kommentierte, Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Und unser Thema jetzt, der schwere Luftangriff der NATO am vergangenen Freitag im Norden Afghanistans und die Folgen. Noch immer ist nicht klar, wie viele Menschen dabei wirklich ums Leben gekommen sind und wie viele Zivilisten darunter waren. Jetzt kommt aus der ISAF-Führung verdeckt Kritik am zuständigen Bundeswehroberst Klein. Der hatte die Luftunterstützung angefordert und dabei möglicherweise seine Kompetenzen überschritten und Vorgaben verletzt. Christoph Prössel dazu aus Brüssel.
Innerhalb der NATO wächst der Druck auf den deutschen Oberst Klein, der am vergangenen Freitag die Bombardierung zweier Tanklastzüge in Afghanistan befohlen hatte. In NATO-Kreisen hieß es, der Oberbefehlshaber McChrystal habe ein Schreiben an das Bundesverteidigungsministerium und die NATO geschickt. Darin stehe, ungeklärt sei, warum Luftunterstützung angefordert werden konnte. NATO-Richtlinien sähen vor, dass derartige Luftschläge nur möglich seien, wenn Soldaten der Allianz in Gefahr seien. Rund um die Tanklastzüge waren am Freitag aber keine Soldaten der internationalen Schutztruppe ISAF. McChrystal hatte mit seinem Mitarbeiterstab am Samstag die Stelle besucht, an der die NATO-Flugzeuge die Tanklastzüge bombardiert hatten. Später wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt. Die NATO teilte mit, es gebe noch keinen Bericht zu dem Angriff. NATO-Diplomaten sagten, im Hauptquartier werde diskutiert, warum Oberst Klein am vergangenen Freitag keine Bodentruppen schickte. Möglicherweise wollte der Oberst Verluste verhindern. Außerdem werde darüber gesprochen, wieso die ISAF die Menschenmenge rund um die Tanklastzüge nicht durch Warnschüsse auseinandergetrieben habe. Danach hätten die Flugzeuge ihre Bomben abwerfen können, ohne dass es Opfer gegeben hätte. Oberst Klein war offenbar davon ausgegangen, dass die Taliban mit den Lastwagen einen Anschlag auf einen Bundeswehrstützpunkt durchführen wollten. Mit einem Ergebnis der offiziellen Untersuchungen rechnen Experten erst in einigen Wochen. Die Kommission leitet ein kanadischer Offizier.
Soweit die Informationen aus Brüssel. Vertreter der Bundesregierung in Berlin haben heute eher zurückhaltend bis gar nicht auf die neue Kritik reagiert. Anja Günther fasst die wenigen Stimmen aus Berlin zusammen.
Als vorläufig und nicht gesichert bewertete das Bundesverteidigungsministerium den NATO-Zwischenbericht. Ministeriumssprecher Thomas Rabe widersprach der von NATO-Offizieren geäußerten Einschätzung, der deutsche Oberst Klein habe seine Kompetenzen überschritten. Der Kommandeur vor Ort könne unter bestimmten Voraussetzungen durchaus den Befehl zu einem Luftschlag geben, so Rabe. Das sähen die Einsatzregeln für die ISAF-Schutztruppe in Afghanistan vor. Verteidigungsminister Franz Josef Jung und Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnten erneut vor Vorverurteilungen. Sie appellierten an die NATO-Mitglieder und die EU-Partner, den Abschlussbericht zum Luftangriff nahe Kunduz abzuwarten und kein Urteil abzugeben, bevor nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen. Die Grünen forderten Jung auf, schnellstmöglich nach Afghanistan zu fliegen. Sie sprachen sich zudem dafür aus, eine überparteiliche Kommission einzurichten, die gleich nach der Bundestagswahl das deutsche Engagement am Hindukusch überprüfen soll.
In der aktuellen Atomdiskussion geht die Kontroverse in eine neue Runde und nimmt an Schärfe zu. Dabei geht es aktuell um den Vorwurf, die Regierung Kohl habe Anfang der 80er Jahre Experten unter Druck gesetzt, um Bedenken gegen ein Endlager Gorleben zu verschleiern. Das Kanzleramt weist die Vorwürfe zurück und das will der Bundesumweltminister nicht so hinnehmen. So ergibt ein Wort das andere. Georg Schwarte dazu aus Berlin.
Der Streit eskaliert, der Ton zwischen Kanzleramt und Umweltministerium wird ruppig. Sehr geehrter Herr Kollege, mit dieser Anrede, die noch das freundlichste des Schreibens ist, reagiert heute Minister Gabriel auf den gestrigen Brief des Kanzleramtsministers. In dem dreiseitigen Schreiben, das dem MDR vorliegt, beteuert Gabriel noch einmal, dass der Standort Gorleben faktisch keine Realisierungschance mehr habe. Auslöser des ungewöhnlichen Briefwechsels, ein gestern bekannt gewordenes Fernschreiben aus dem Jahr 83. Das damalige Forschungsministerium der Regierung Kohl wendet sich darin an die mit einem Gutachten zur Endlagertauglichkeit des Standorts Gorleben befassten Wissenschaftler. Der Inhalt des Fernschreibens legt nahe, dass damals politisch Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt wurde. Kanzleramtsminister de Maizière, dem die Unterlagen seit 2 Tagen vorliegen, hatte Gabriel in einem 2-seitigen Schreiben gestern vorgeworfen, unbewiesene Vermutungen zu verbreiten und irreführend sowie unredlich zu handeln. Heute nun die scharfe Replik von Sigmar Gabriel.
Ich halte diesen Vorwurf angesichts der nun bekannt gewordenen Aktenfunde für abenteuerlich und rein politisch motiviert. Irreführend und unredlich haben diejenigen gehandelt, die damals wissenschaftliche Aussagen zugunsten ihrer kernenergiepolitischen Ziele schönten. Unredlich handeln auch diejenigen, die diesen Prozess auch heute noch decken.
Der Ton ist neu und so nicht üblich zwischen Ministern einer Regierung. Bereits am Morgen hatte Gabriel Spekulationen, er habe die jetzt aufgetauchten Akten bewusst in der Schlussphase des Wahlkampfes lanciert, im Bayerischen Rundfunk zurückgewiesen.
Wir haben jedenfalls nicht von uns aus losgelegt, um im Wahlkampf die Dinger öffentlich zu verteilen. Aber ich meine, wenn das Kanzleramt selbst wissen will, was da los ist, dann muss es sich nicht wundern, wenn man dabei Akten findet, bei denen offensichtlich die Regierung Helmut Kohl begonnen hat zu manipulieren oder jedenfalls den Versuch zu unternehmen, bestimmte Dinge nicht so deutlich werden zu lassen, obwohl es nötig gewesen wäre.
Gabriel dementierte außerdem einen von de Maizière beschriebenen Grundkonsens, nachdem Gorleben weiterhin auf seine Eignung als Endlager für hochradioaktive Abfälle untersucht werden müsse. Einen derartigen Grundkonsens, so Gabriel in seinem scharf formulierten Antwortschreiben, gab es zu keiner Zeit. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Renate Künast, hatte zuvor für die kommende Legislaturperiode einen Untersuchungsausschuss zum Fall Gorleben verlangt.
Ich will jetzt wissen, was ist über all die Jahre und Jahrzehnte von wem an Druck ausgeübt worden, von wem gefälscht worden und wer wusste es. In einer Demokratie muss einfach auch die Wahrheit ans Licht.
Der ebenfalls in die Kritik geratene damalige Forschungsminister der Regierung Kohl, Heinz Riesenhuber, bestritt unterdessen, Gutachten geschönt oder Einfluss auf die zuständigen Mitarbeiter genommen zu haben. Es handele sich um ein Fernschreiben eines damaligen Referatsleiters mitten in einem laufenden Arbeitsprozess.
Das hat nichts mit dem Minister und nichts mit Schönen zu tun.
CDU-Generalsekretär Pofalla warf dem Umweltminister Gabriel heute vor, das Thema Gorleben lediglich zur eigenen parteipolitischen Profilierung nutzen zu wollen.
Ob nun Gorleben, ob Opel oder Afghanistan, das alles sind auch Themen, die derzeit den Wahlkampf in Deutschland mitbestimmen und die vielleicht auch das Abstimmungsverhalten der Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP hat jetzt wieder nach der politischen Stimmung der Menschen im Land gefragt, gut 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Jörg Schönenborn zum aktuellen Deutschland-Trend.
Nur einer Partei ist es in diesem Wahlkampfsommer gelungen, an Zustimmung zu gewinnen und die Umfragewerte zu verbessern, der Linken. In den letzten 3 Wochen hat sie jeweils 1 Punkt zugelegt und steht nun bei 12%. Unverändert sind hingegen Union mit 35, SPD mit 23 und die FDP mit 14%. Allein die Grünen geben gegenüber der Vorwoche 1 Punkt ab und sind jetzt bei 12%. Gut 2 Wochen vor der Wahl sind etwa 15 Millionen Menschen noch unentschlossen, ob und wen sie wählen wollen. Und weitere 5 Millionen geben an, ihre Entscheidung eventuell nochmal zu ändern. Das TV-Duell am Sonntag und der Dreikampf am Montag im Ersten und im ARD-Hörfunk könnten deshalb für Verschiebungen sorgen. Im Vorfeld erwartet eine klare Mehrheit, dass am Sonntag Merkel besser abschneidet als Steinmeier und dass beim Dreikampf der Opposition am Montag Westerwelle überzeugender sein wird als Lafontaine und Trittin. Diesen Erwartungen müssen sie allerdings auch gerecht werden. Alle Zahlen aus dem Deutschland-Trend heute Abend in den Tagesthemen.
Sie hören das Echo des Tages. Es ist 7:11. Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass das deutsche Modell der Riester-Rente in Teilen gegen europäisches Recht verstößt. Im Kern geht es darum, dass Deutsche, die im Ausland leben, nicht benachteiligt werden dürfen. Jetzt muss nachgebessert werden. Wolfgang Landmesser dazu aus Brüssel.
Klare Verstöße gegen das Recht auf Freizügigkeit in der EU stellte der Europäische Gerichtshof bei der Riester-Rente fest. So sei es nicht zulässig, dass Deutsche, die im Ausland arbeiten und dort Steuern zahlen, keinen Riester-Rentenvertrag abschließen können. Das betrifft vor allem tausende Grenzgänger, die zum Beispiel in Belgien, Holland oder Frankreich arbeiten. Außerdem müssen Rentner, die im Ruhestand ins Ausland umziehen, bis jetzt die Zulagen zur Riester-Rente zurückzahlen. Das betrifft Deutsche mit einem Häuschen auf Mallorca, aber auch Spanier, Italiener oder Griechen, die im Rentenalter wieder zurück in ihre Heimat ziehen. Auch das sei ein klarer Verstoß gegen die Freizügigkeit, meint der EuGH. Denn wer ins Ausland umzieht, werde benachteiligt gegenüber Rentnern, die in Deutschland bleiben. Die dritte europarechtswidrige Regelung bei der Riester-Rente: Rentner dürfen mit den Erträgen der Riester-Rente derzeit nur Immobilien in Deutschland kaufen und nicht in Frankreich oder Portugal. Auch hier muss die Bundesrepublik nachbessern, fordern die Luxemburger Richter. Die EU-Kommission hatte vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Riester-Rente geklagt. Im März hatte bereits der Generalanwalt des EuGH Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht gerügt. Die Richter folgten dem Gutachten in allen wesentlichen Punkten. Das Bundesfinanzministerium sieht das Urteil positiv. Damit sei jetzt Rechtssicherheit hergestellt. Das System der Riester-Rente bleibe grundsätzlich unangetastet, heißt es in einer ersten Stellungnahme. Die Vorgaben des EuGH würden jetzt schnell umgesetzt, verspricht die Bundesregierung. Die Einnahmeausfälle durch den in Zukunft größeren Kreis der Berechtigten ließen sich noch nicht beziffern. Nach einer Studie des Zentrums für europäische Politik in Freiburg könnten dem Fiskus durch das Urteil rund 500 Millionen Euro verloren gehen.
Dem amerikanischen Präsidenten war es gestern Abend durchaus gelungen, viele Menschen zu begeistern, vor allem seine Anhänger. Mit stehenden Ovationen haben die Obamas Rede vor dem Kongress gefeiert. Dabei diente die in erster Linie dazu, auch Gegner zu überzeugen, nämlich von der geplanten Gesundheitsreform. Denn da sind die Zweifel nach wie vor groß, wie auch einige Reaktionen auf die Rede zeigen. Aus Washington berichtet Rüdiger Paulert.
Die Reaktionen auf die Rede des amerikanischen Präsidenten zur Gesundheitsreform waren geteilt und spiegeln die Spaltung der Vereinigten Staaten in dieser Frage wider. Die Obama-freundliche New York Times sieht durch die Worte des Präsidenten den Kongress herausgefordert. Und der Kommentator der Washington Post bezweifelt, dass Obamas Reformpaket mit 900 Milliarden Dollar in den nächsten 10 Jahren zu bezahlen ist. Im amerikanischen Fernsehen setzen die Republikaner ihren Feldzug gegen die Reform fort. So kritisierte der ehemalige Bürgermeister von New York, der Republikaner Rudy Giuliani, stellvertretend für viele seiner Parteifreunde, dass sich die Regierung überhaupt ins Gesundheitswesen einmischt.
He said whatever option he comes up with, the government will have a role in it. The government has to have a role in it.
Er hat gesagt, was immer dabei herauskommen wird, die Regierung muss dabei eine Rolle übernehmen. Das ist die Krux. Vor der Rede Obamas hatte sich eine Mehrheit der Amerikaner gegen eine Gesundheitsreform ausgesprochen. Um diese Kritiker auf seine Seite zu ziehen, so David Gergen, politischer Berater mehrerer Präsidenten in der Vergangenheit, habe Obama die Rede einfach zu spät gehalten. Hätte er die Rede vor 3 Monaten gehalten, als noch große Begeisterung über seine Präsidentschaft herrschte, dann hätte er die Leute mitgenommen. Denn es war eine sehr gute, durchdachte Rede. Aber jetzt, da bin ich nicht sicher, ob er die Leute erreicht, die er letztlich braucht, um die Stimmung zur Gesundheitsreform wieder umzukehren. Bei seiner Rede gestern Abend vor beiden Kammern des amerikanischen Kongresses hat sich Obama kämpferisch gegeben.
The time for bickering is over. The time for games has passed.
Die Zeit der Zankerei ist vorüber, die Zeit für Spielchen vorbei. Nun muss gehandelt werden. Es ist jetzt Zeit, die besten Ideen zusammenzutragen. Immer wieder wurde seine rund 45-minütige Rede von Beifall unterbrochen. Dabei Standing Ovations seiner Demokraten, häufig reservierte Zurückhaltung bei den Republikanern, unter denen ein Abgeordneter besonders unangenehm auffiel, als er in einem Zwischenruf Obamas Worte als Lüge bezeichnete. Obama quittierte dies mit einem leichten Lächeln und ließ sich nicht beirren. Zwar legte er keinen kompletten Gesetzesentwurf vor, doch nannte er die für ihn wichtigen Elemente. Dazu zählen der Krankenversicherungsschutz für alle Amerikaner und dass Vorerkrankungen den Versicherungsschutz nicht gefährden dürfen. Außerdem müssten die Kosten gedämpft und die Krankenversicherung für alle zur Pflicht werden.
Rüdiger Paulert war das aus den USA. Der Entertainer Stefan Raab hatte sich ja erst länger bitten lassen. Jetzt ist er aber mit Herzblut dabei. Zusammen mit der ARD und dem kommerziellen Sender ProSieben sucht er den deutschen Bewerber für den Eurovision Song Contest. ARD-Koordinator Thomas Schreiber hat das Konzept heute in Köln vorgestellt.
Es ist ein kleiner Schritt für das Fernsehen, aber ein großer Schritt für den Eurovision Song Contest. Stefan Raab hat für mich die mit Abstand größte musikalische Glaubwürdigkeit, der dafür brennt, für das, was er in der Musik macht. Ich erwarte, dass einfach der Eurovision Song Contest eine noch größere Glaubwürdigkeit beim deutschen Publikum bekommen wird.
Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung, ist sichtlich stolz auf die Kooperation unter dem Motto Unser Star für Oslo. Erstmals suchen öffentlich-rechtliche und private Sender gemeinsam den deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest. NDR-Intendant Lutz Marmor sieht in der Bewerbung eine nationale Aufgabe. Er ist sicher,
dass es wirklich helfen kann, die besten Kräfte kreativ zu bündeln. Auch die ARD-Radios machen mit und ich denke, das gibt dem Ganzen nochmal einen neuen Schub und den kann der Grand Prix ja durchaus vertragen.
Die Fernsehsendungen, in denen der nationale Künstler gefunden werden soll, laufen im Februar und März im Privatfernsehen und im Ersten. Christiane Teich, Unterhaltungschefin von ProSieben, über den Ablauf.
Es wird insgesamt 8 Sendungen geben. Davon laufen die 5 Vorentscheidungen auf ProSieben. Und das Halbfinale wird auf ProSieben laufen. Das Viertelfinale und das Finale dann im Ersten. Wir gehen in den Wettbewerb mit 20 Kandidaten. Diese 20 werden unter allen Bewerbern ausgewählt. Von Stefan Raab, der das gemeinsam tut mit Fachleuten aus Funk und Fernsehen. Ab der ersten Sendung entscheidet der Zuschauer, auch im Finale entscheidet der Zuschauer, sowohl wer unser Star für Oslo wird, wie auch welches Lied dieser Star singen wird.
Ab sofort können sich Talente für die Vorab-Castings im Internet registrieren. Beim Castingtermin sollten die Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein. Stefan Raab und eine wechselnde Jury aus der Musikbranche wollen im Idealfall eine Künstlerin oder einen Künstler mit Begabungen wie Stefanie Heinzmann oder Max Mutzke finden.
Wir sind sehr offen für Bewerbungen aller Arten, aller Künstler, aller Genres. Uns geht es aber schon darum, eine der großen Masse noch nicht bekannten Künstler zu finden.
Die eigentlichen Castings starten schon nächste Woche in Köln. Stefan Raab hat Erfahrungen darin, Nachwuchskünstler zu finden. Er selbst hat 3-mal beim Grand Prix als Produzent oder Sänger mitgemacht. Der Gewinner von Unser Star für Oslo soll Deutschland am 29. Mai beim Eurovision Song Contest in Norwegen vertreten. Erklärtes Ziel ist ein Platz unter den Top 10, aber Raab geht es nicht nur ums gute Abschneiden.
Mir ist wichtiger eigentlich die Begeisterung in Deutschland. Wir wollen erfolgreiches Unterhaltungsfernsehen machen, auf einem gewissen Niveau, aber auch in einer Breite, die jetzt nicht unbedingt die Hälfte der Bevölkerung ausschließt. Am Ende des Tages zählt der Spaß, den die Leute beim Zuschauen gehabt haben.
Soweit Stefan Raab. Das Erste und ProSieben suchen den deutschen Vertreter beim Eurovision Song Contest. Till Opitz berichtete aus Köln. Und jetzt noch der Sport im Echo des Tages. Und da steht natürlich der Frauenfußball an erster Stelle. Arndt Brosen ist im Studio.
Und natürlich schauen wir zum Endspiel der Europameisterschaft in Finnland. Seit 18 Uhr stehen sich dort Deutschland und England gegenüber. Im Moment ist Halbzeit und die deutsche Mannschaft führt mit 2:1. Martina Knief live in Helsinki. Ist es eine verdiente Führung für das deutsche Team?
Verdient, wenn man die Chancenauswertung betrachtet, denn da hat die deutsche Mannschaft nicht viel mehr gehabt als diese 2 Möglichkeiten, die zu Toren führten. Birgit Prinz in der 20. Minute, der Bann ist also gebrochen für die Spielführerin, die bisher torlos war bei dieser Europameisterschaft. Und Melanie Behringer mit einem 35-Meter-Schuss gewollt links in das Tordreieck herein. Rachel Brown, die englische Keeperin, sah dabei auch nicht gut aus. Und dann der Gegentreffer durch Karen Carney. Nicht so ganz verdient, weil die Engländerinnen einen Chancenplus haben, aber eben aus ihren Möglichkeiten nicht das Optimale gemacht haben.
2:1 ist ja eine knappe Führung. Mit welcher Marschroute wird Bundestrainerin Silvia Neid ihre Spielerinnen denn in die zweite Halbzeit schicken?
Also sieht derzeit nicht so aus, als ob sie personelle Veränderungen vornehmen würde. Keine der Spielerinnen macht sich so intensiv warm, dass sie jetzt reinkommen könnte. Eigentlich alles so weitermachen und vor allen Dingen aber auch in der Defensive ein bisschen mehr auf die Dribblings der Engländerinnen eingehen, sie ein bisschen besser zustellen, sich nicht so vernarren lassen und die Engländerinnen vielleicht gar nicht erst so nah an den eigenen Strafraum herankommen lassen. Das wäre eine gute Marschroute, die am Ende zum Titel führen könnte.
Live aus Helsinki, Martina Knief. Und wir bleiben beim Fußball und beim Verletzungspech von Bundesligist Hamburger SV. Nach Colin Benjamin hat sich auch Paulo Guerrero in der Länderspielpause schwer verletzt. Guerrero zog sich beim WM-Qualifikationsspiel seiner peruanischen Nationalelf in Venezuela einen Kreuzbandriss zu. Die gleiche Verletzung, die Benjamin wenige Tage zuvor in einem Spiel des Nationalteams von Namibia erlitten hatte. Beide Profis werden dem Bundesliga-Tabellenführer mehrere Monate fehlen. Und zum Schluss noch ein Blick zur Volleyball-Europameisterschaft in der Türkei. Die deutsche Mannschaft hat den Einzug ins Halbfinale verpasst und das trotz einer überragenden Zwischenrunde. Dort gewann Deutschland auch das dritte Spiel gegen die Slowakei mit 3:1. Weil aber Frankreich heute Spanien besiegte, bleibt dem deutschen Team nur der Kampf um Platz 5 oder 7.
Soweit Arndt Brosen aus der Sportredaktion und das war es auch für heute vom Echo des Tages. Sie finden diese Sendung auch in unserem Podcast-Angebot auf ndrinfo.de und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.